Und so hat Gott auf wunderbare Weise geholfen uns bis hierher, und so möchte er auch uns heute Morgen auch Stille machen vor ihm und das Wort geben. Ich lese uns für die Wortverkündigung einen kleinen Abschnitt aus Psalm 19. Psalm 19 lese ich Vers 8 und bis 11. Und von da aus und von dem verlesenen Wort, was wir gehört haben aus 1. Petrus 2, möchte ich auch in Gedanken nehmen. Psalm 119, Psalm 19 von Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständige weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher denn Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer denn Honig und Honigseim. In der anderen Übersetzung steht der Vers 11, sie sind kostbar denn Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer denn Honig und Honigseim. Und köstlich und kostbar ist eigentlich ein Sinn, hat es. Und so möchte ich heute Morgen, Geschwister, mit der Hilfe des Herrn über einen Gedanken sprechen, welcher mir am Herzen lag, schon vor Zeiten, weil wir als Kinder Gottes haben die Heilige Schrift. Wir haben die Bibel, wir haben viele geistliche Bücher und Beschreibungen, wo wir lernen können. Aber eins bleibt, Geschwister, unser heiliges Wort ist ausschlaggebend für uns. Es gibt uns Ausrichtung. Es zeigt uns den Weg zum Himmel. Es führt uns in dieser Zeit, ja, durch das Leben hindurch. Und in diesem Wort haben wir alles. Und darum sagt David hier in diesem Abschnitt von Vers 8 bis 10, er spricht vom Gesetz, von der Rechte des Herrn. Er spricht von Befehlen. Er spricht von Geboten und sagt, sie sind köstlicher denn Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer denn Honig und Honigseim. Und das, Geschwister, in diesem gesamten Gesetz, Zeugnis oder Rechte oder Befehle oder Gebote ist gemeint Gottes Wort. Und es ist köstlich, Geschwister. Es bleibt. Wir haben in dem Einleitungswort gehört, wo wir gelesen haben, dass spricht Petrus von einem lebendigen Stein, welchen Gott auserwählt hat und gelegt und sagt, er ist köstlich, er ist kostbar. Und so ist dieser Stein, Geschwister, für uns, Jesus Christus, köstlich und kostbar. Ja? Und die Dinge, was wir gelesen haben in Psalm 19, sie sind uns von Gott gegeben als köstliche Dinge. Einmal uns gegeben von Gott als köstliche Dinge. Einmal ist dieser Stein von Gott auserwählt und köstlich gelegt in Zion, dass jeder Mensch zu ihm kommen kann. Aber dann in 1. Petrus 3 spricht Petrus von einem anderen Gedanken, aber doch in diese Richtung. Er sagt, ich lese 1. Petrus 3, 4 Vers, im Zusammenhang, dass wir sehen es. Desgleichen sollen die Weiber ihren Männern untertan sein, auf dass auch die, so nicht glauben an das Wort, durch den Weiberwandel ohne Wort gewonnen werden, wenn sie ansehen euren keuschen Wandel in der Furcht. Ihr Schmuck soll nicht auswendig sein, mit Haarflechten oder Gold umhängen oder Kleidung anlegen. Und dann sagt in Vers 4, sondern der verborgene Mensch des Herzens, unverrückt, mit sanftem und stillem Geiste, das ist köstlich vor Gott. Also es gibt etwas, was vor Gott köstlich ist. Und er sagt, der verborgene Mensch des Herzens, welcher in stillem Geiste, in der Sanftmut Gott dient, das ist köstlich vor Gott. Und so sehen wir, dass es sind Dinge, die von Gott uns gegeben sind, köstlich. Und es sind Dinge, welche vor Gott köstlich sind. Es sind Menschen, wo im stillen Wesen mit einem sanften Geist Gott dienen. Und Gott sieht sie an und sagt, es sind christliche Menschen. Sie haben vor Gott einen besonderen Wert oder eine besondere erhabene Stellung, nehmen solche Menschen an, weil sie in ihrem Leben Gott dienen und Gott sieht ihren Wandel, Gott sieht ihr Leben und er findet ihn als kostbar und christlich. Und das ist vor Gott angenehm. Solche Menschen sind Gott lieb und sie dienen Gott auch in stillem und sanftem Wesen. Wir können sagen, in einem schlichten Gottesdienst. Sie führen einen schlichten Gottesdienst, welcher Gott angenehm ist. Und darum möchten wir heute Morgen mit der Hilfe des Herrn diese christlichen Dinge betrachten. Erstmal christliche Dinge von Gott, welche uns gegeben sind. Und dann auch betrachten Menschen, welche vor Gott christlich oder kostbar erfunden sind, durch das, dass sie in stillem Wesen mit sanftem Geist Gott dienen. Und der Herr möchte dieses Wort segnen, Geschwister, dass wir sehen, uns ist etwas von Gott geschenkt, etwas Christliches, Kostbares, und wir dürfen es nehmen und wir sollen es nehmen. Wir sollen es uns aneignen. Es gehört uns. Gott hat es seinem Volk gegeben. Wir haben gehört, in Petrus sagt er, ihr seid das priesterliche Königtum, ja, das priesterliche Geschlecht, ja, ein Königtum, königliche Kinder. Wir haben besondere Rechte und Vorteile, dass wir den Zugriff, oder vielleicht nicht den Zugriff, sondern dass wir Verständnis haben über diese christlichen Dinge, dass wir sehen, sie sind uns gegeben. Und werden wir sie nehmen, Geschwister, dann werden wir zu diesen Menschen zählen, welche vor Gott christlich erfunden werden. Warum? Weil sie nehmen diese christlichen Dinge, sie wenden sie im Leben an, wie er sagt, ja, der Petrus und 2. Petrus im 1. Kapitel, im 2. Kapitel, ja. Und sie wenden sie an und Gott sieht, das sind Menschen, welche mir dienen mit Freude und mir nachfolgen. Psalm 100, Vers 2 sagt, dienet dem Herrn mit Freuden. Und gerade das ist, Geschwister, diesen freudigen Gottesdienst sieht Gott an auch und er findet ihn als christlich. Und wer führt diesen Gottesdienst? Petrus sagt, ihr als lebendige Steine, euch hat der Herr zugefügt zu diesem lebendigen Bau, als lebendige Steine, welche mit stillem Wesen Gott dienen. Und das möchte Gott uns schenken, ja. Was heißt, Geschwister, kästlich und kostbar vor Gott? Was bedeutet es? In Matthäus 13 sagt Jesus Gleichnisse vom Himmelreich. Und ein Gleichnis ist von dem, er sagt, das Himmelreich ist gleich einem Kaufmann, der eine christliche Perle sucht. Und er geht jetzt und sucht diese Perle, sagt Jesus, und er findet sie. Um diese Perle zu erreichen oder zu bekommen, muss er etwas bezahlen. Und er sagt dann Jesus, dieser Kaufmann geht und verkauft alles, was er hat und kauft dieses christliche Perle. Er nimmt es, er schätzt, er hat es gefunden. Es gehört mir. Und darum seid ihr heilend vom Himmelreich. Das Himmelreich ist mein. Ich habe gefunden. Ich gehöre zum Himmelreich. Und dieses christliche Ding, dieses Perle, bewahrt er. Und so sind die Dinge, Geschwister, kostbare Dinge. Sie sind uns wertvoll. Viele Menschen haben etwas im Leben, sie schätzen es. Es ist für sie teuer. Sie bewahren es. Sie geben es nicht weg. Sie pflegen vielleicht es. Sie schauen darauf, dass es nicht kaputt geht vielleicht oder verloren wird. Oder sie werden es behalten, solange es möglich ist. Ja? Sie werden es nie verkaufen. Und so sind, Geschwister, Dinge, die Gott uns schenkt, sie sind christlich, dass wir verstehen, was uns gegeben ist. Ja? Etwas Erhabenes, etwas Gutes, etwas Vollkommenes, wo kein Fehler ist. Der Kaufmann sagt Jesus, das Himmelreich hat kein Fehl. Darum vergleicht er es mit einem christlichen, kostbaren Perle. Und so sind die Dinge, Geschwister, welche uns gegeben sind. David nennt diese Dinge Befehle, Rechte, Pflichten, Rechte, Gesetze, Gebote. Sie sind vollkommen. An ihnen ist kein Fehler. Und kein Mensch braucht da etwas verbessern oder etwas zutun, etwas wegtun. Sie sind vollkommen. Ich komme noch mit der Hilfe des Herrn am Ende auf dies zu sprechen, ja. Und Gott wusste, Geschwister, eigentlich, dass sein Volk braucht solche Dinge. Und in der Bibel sind uns viele christliche Dinge erwähnt, welche wirklich direkt gesagt sind, sie sind gut, sie sind christlich für euch, sie sind recht, sie sind vollkommen. Und von diesen Dingen möchten wir heute Morgen etliche betrachten, welche uns auch möchten zu Gutem dienen, ja. Und diese Dinge sind da, Geschwister. Kein Mensch braucht irgendwo suchen, er soll nur die Bibel in die Hand nehmen und er findet diese kostbaren Dinge. Er wird sich an ihnen erfreuen, ja. Und sie haben einen Wert, Geschwister. Sie haben einen Wert. Dieser Wert wird nicht verkleinert oder wird nicht kleiner, er wird behalten. Dieser Wert bleibt, ja. Und wir brauchen diese christlichen Dinge und so möchten wir betrachten eins von ihnen in Psalm 92. Dieses christliche Ding, Geschwister, ist etwas, was wir gebrauchen sollen. Psalm 92, Vers 1 und 2 und 3. Es ist ein christliches Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Der Psalmist sagt so, das ist ein christliches Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, du Höchstes. Und dieses Ding, Geschwister, sollen wir nicht unterlassen. Wir sollen das Danken, das Loben, Geschwister, nicht vergessen, dass wir vor Gott auch erfunden werden, als Menschen, die wir dieses christliche Ding schätzen, wo wirklich in ihrem Mund danken und loben ist. Wir sollen, Geschwister, es tun im Leben, ja, und anwenden, ja. Wenn alles auch dagegen spricht in unserem Leben, es kommt manches im Leben vor, ein Mensch kommt in Not vielleicht, in Leiden, in etwas und es scheint, dass das Danke schwer ist für etwas. Aber wir sollen es, Geschwister, trotz allem dem, ja, wir sollen Gott danken. Und Gott bittet, dass Gott wieder helfen soll. Der Hebräer sagt im Hebräer 12, Vers 12, richtet wieder auf die lässigen Hände und die müde Knie und tut gewisse Tritte mit euren Füßen, dass ihr nicht strauchelt wie ein Lahmer, sondern vielmehr danket, ja. Und so ist es, ein Mensch kommt in Straucheln, wenn er krank wird oder wenn eine Last aufgelegt wird. Aber der Hebräer sagt, tut gewisse Tritte. Danket Gott, lobet ihn, ja. Hebet auf die lässigen Hände und die müde Knie. Geht auf ihre Knie und betet und danket Gott, Geschwister. Wir sollen das tun. Wir sollen wirklich Gott danken in unsere Gebete. Wir sollen es schätzen, dass wir beten dürfen und kennen. Das Volk Israel, wo es in der Gefangenschaft war, es war entmutigt. Es war am Ende. Aber, Geschwister, es ist so, dass wirklich in Psalm 107, Psalm 137, wo sie einfach zusammengeschlagen waren. Sie haben nicht mehr gewusst, keine Freude geht. Dann sagt hier im Psalm so, Psalm 137, Vers 1 und bis 3. An den Wasser zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Seht mal, sie waren in der Gefangenschaft. Sie haben geweint, wenn sie gedacht haben an Zion, an das Schöne, was sie haben. Unsere Harfen hingen wir an die Weiden, die da sind, einfach den Lobgesang aufgegeben, die Weide aufgehängt, so im Bildlich. Wir haben nichts mehr zu danken, wir haben nichts mehr zu singen. Aber dann sagt er so, denn dort heißen und singen, die uns gefangen haben. Die Babyloner haben jetzt gesagt, singe doch, ja. Und in unserem Heulen fröhlich sein, singet ein Lied von Zion, seht man, Geschwister, sie waren aufgerufen, singe doch ein Lied uns von dem, was ihr erlebt habt. Und so, Geschwister, geht es im Leben uns manchmal. Wir haben die Weide vielleicht, die Harfen an die Weide gehängt, weggelegt, unsere Gesangbücher, vielleicht das Beten aufgegeben, ja, danken. Aber wir sollen es nicht tun, Geschwister, sondern sollen wirklich danken und singen, unsere Gesangsbücher nehmen, unsere Bibel nehmen, auf die Knie gehen und Gott danken, Gott loben. Dieses christliche Ding, Geschwister, dürfen wir nicht unterlassen. Gott schätzt einen Beter, Gott schätzt einen Mensch, der wo in seinem Herzen singt, wo nichts zu singen ist. Denkt man an Hiob, denkt an Menschen, wie sie getan haben, wo sie in Not und Leiden waren und haben doch gesungen und Gott gedankt, geliebte Gott ausgesprochen und Gott bittet, diese Geliebte zu halten. Das sollen wir, Geschwister. Es ist etwas Kostbares, wenn ein Mensch nur zu Gott ruft, aber, lieber Vater, und dann sieht Gott diesen Beter. Gott sieht und weiß, er braucht mich. Und Geschwister, Gottes Herz wird angeregt oder berührt durch solchen einfachen Ausruf. Und darum sollen wir nicht schweigen, Geschwister, sondern Gott danken, Gott leben. Eine bittende Seele, ja, wird Gott erhören. Wenn ein Mensch nicht bittet, wer gibt ihm etwas? Sondern wir sollen Gott bitten um Hilfe, um Beistand, um ein Herz, welches dieses kostbare Ding, das Danken, einfach aufnimmt, das Neue, und auf seine Knie geht und Gott bittet und dankt. Der Psalmist sagt, danke dem Herrn, er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Sie hört nicht auf für den, der wo dankt und singt. Unserem Gott danken, sagt der Psalm 147, das habe ich mich da noch lesen, sagt, ist ein christlich Ding. Unserem Gott danken, das ist ein christlich Ding. Psalm 147, Vers 1, ja, sagt so, lobet den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein christlich Ding. Solch Lob ist lieblich und schön. Und das ist, Geschwister, wert. Einen Beter, einen dankbaren Mensch hat Gott lieb von Herzen. Und dann möchten wir noch zwei Dinge betrachten aus Klagelied, welche wirklich kostbar und christlich sind. Klagelied 3. Nicht umsonst hat Jeremia das geschrieben. Klagelied 3, ich lese Vers 26 und 27. Klagelied ist nach Jeremia. Klagelied 3, Vers 26 und 27. Es ist ein christlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Es ist ein christlich Ding, einem Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Ich habe mir aufgeschrieben, in der Menge-Übersetzung heißt es etwas anders, aber doch so schön. Ich lese es in dieser Übersetzung. Gut ist es, sagt man, gut ist es, geduldig zu sein und schweigend zu warten auf die Hilfe. Sagt man, Geschwister, es ist gut, geduldig sein und schweigend wartend auf die Hilfe des Herrn. Und Vers 27 lautet so, gut ist es für jeden, das Joch schon in seiner Jugend tragen zu können. Gut ist es für einen jeden, das Joch in seiner Jugend tragen zu können. Und das sind christliche Dinge, Geschwister. Diese Dinge, Geschwister, sind wertvoll, besonders wenn wir von Geduld sprechen, ja. Geduldig sein ist christlich und das mich der Herr schenken. Nicht umsonst, Jeremia hat viel leiden müssen, aber er hat Geduld gelernt. Und darum sagt er, es ist ein christlich Ding, geduldig sein und schweigend, ja, auf die Hilfe des Herrn hoffen. Schweigend auf die Hilfe des Herrn hoffen. Das braucht Geduld. Und wir Menschen sind geneigt, reden. Wir Menschen sind geneigt, uns behaupten. Aber er sagt, es ist ein christlich Ding, etwas Besonderes, Geduld. Und Geduld ist euch Not, sagt der Hebräerschreiber, auf dass ihr die Verheißung empfangen und den Willen Gottes tut. Und gerade da, Geschwister, ja, ist Geduld Not. Die Hilfe des Herrn warten, ja, und die Verheißung empfangen und besonders auch den Willen Gottes tun. Werden wir, Geschwister, Geduld üben, werden wir auch erkennen, den Willen Gottes, ja. Und darum sagt der Apostel Paulus, den Hebräer, im letzten Kapitel, Hebräer 15, Römer 15, Entschuldigung, im letzten Kapitel, ein Bibelwort, welches wirklich wir möchten mal lesen, Römer 15, Vers 5 und 6. Er spricht hier von unserem Gott, welcher ein Gott des Geduldes ist und sagt so, der Gott aber, der Römer 15, Vers 5, der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einerlei gesinnt seid untereinander nach Jesu Christo, auf dass ihr einmütig mit einem Munde lobet Gott und den Vater unseres Herrn Jesu Christi. Und weil wir Geschwister einen Gott des Geduldes haben, dann können wir auch von ihm erwarten, dass er uns dieses christliche Ding offenbart, dass wir Geduld üben. Unser Geduld, Geschwister, ist wichtig im Gott dienen. Er sagt, auf dass wir warten, auf die Hilfe des Herrn geduldig sein, ja, den Willen Gottes tun, die Verheißungen empfangen. Und wenn ein Mensch ungeduldig ist, Geschwister, es ist ein Zeichen, dass er den Gott der Geduld nicht kennt. Erkennen wir, wie viel Geduld hat Gott mit uns gehabt, Geschwister, mit jedem. Wie viel Geduld hat er heute mit uns. Und wenn wir Gott dienen, ist er mit uns geduldig, wenn wir manchmal ungeduldig sind. Wenn wir manchmal nicht warten können, wenn wir manchmal reden, wo wir schweigen sollen, oder wir schweigen, wo wir reden sollen, er hat Geduld. Er will, dass wir auch geduldig sind. Das erwartet er von uns, ja. Und er sagt, dass wir einerlei gesinnt sind, dass wir einerlei Rede führen. Und das ist so wichtig heute, Geschwister, dass wirklich Kinder Gottes, welche Gott dienen, an einem Ort, dass sie einer Sinne sind, dass sie in Geduld Gott dienen und hoffen auf die Hilfe des Herrn. Er wird, Geschwister, uns zu rechter Zeit helfen. Er verzieht nicht das Beispiel, wo Jesus sagt von der bittenden Witwe, er sagt, wird er nicht auch seinem Volk geben, seine Auserwählten retten zu rechter Zeit. Er wird es nicht verziehen, nur Geduld. Gott wird nicht verziehen seine Hilfe. Gott wird seine Hilfe schenken, gerade zu rechter Zeit. Aber eins bleibt, Geduld ist euch Not, sagt der Hebräer-Schreiber. Er sagt, Schweigen kennen ist auch ein kästig Ding. Wir haben in unserer Bibelstunde manches betrachtet über Jakobus. Ich will jetzt nicht über das eingehen, was Jakobus darüber spricht, von Schweigen sein. Es ist ein kästig Ding, Geschwister, wenn ein Mensch, der seine Zunge beherrschen kann, das kleine, unruhige Glied, ja, ist ein kästiges Ding. Schweigen, reden, alles ist kästig vor Gott, wenn es recht gebraucht wird. Und darum sagt es uns im Klagelied, ja, es ist kästig vor Gott. Ja, geduldig sein, auf die Hilfe des Herrn warten, schweigen kennen, reden kennen. Das andere kästige Ding, Geschwister, ist das sanfte Joch zu tragen, in der Jugend. An dieses Wort, Geschwister, denke ich oft. Ja. Wie viel wird einem Mensch erspart in seinem fortgeschrittenen Leben, wenn er als junger Mensch lernt es, das sanfte Joch zu tragen in der Jugend. Was er gelernt hat in der Jugend, das bleibt, Geschwister. Wie viel wäre im Apostel Paulus erspart geworden, all das, was über ihn gekommen ist, wenn er in seiner Jugend das sanfte Joch Jesus gelernt hätte und auf Jesus gehofft hätte und geglaubt hätte. Wie viel, Geschwister, wäre ihm erspart worden, was er schreibt oder ratzählt in 2. Korinther 11. Er kommt auf alles, was in seinem Leben ihm begegnet ist. All die Nähte, die Verfolgungen. Ich lese uns ganz kurz, Geschwister, dass wir sehen, was einem Mensch kann erspart werden, wenn er dieses kästige Ding, das sanfte Joch, in der Jugend tragen lernt. Dass er es auf sich nimmt und nicht denkt, ich bin jung, ich kann nicht, ich habe wenig Kraft. Apostel Paulus sagt es in 2. Korinther 11. Ich lese mal von Vers 23. Sie sind Diener Christi, fragt er. Ich rede töricht. Ich bin wohl mehr. Ich habe mehr gearbeitet und habe mehr Schläge erlitten. Ich bin öfter gefangen, oft in Todesnähten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal empfangen, 40 Streiche, weniger eins. Ich bin 3-mal gestäubt, 1-mal gesteinigt, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Tag und Nacht habe ich zugebracht in der Tiefe des Meeres. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch die Flüsse, in Gefahr durch Mörder, in Gefahr unter den Juden, in Gefahr unter den Heiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in der Wüste, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter den falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit und so weiter. Natürlich, Geschwister, war es im Apostel Paulus sein Schicksal von Gott gegeben. Aber, Geschwister, wenn ein Mensch in seiner Jugendzeit, es ist denn, dass er erlöst ist, nicht wenn ein Mensch jetzt unerlöst ist als junger Mensch, sondern ein erlöster Mensch, ein Kind Gottes, welcher sich in der Jugend zu Gott bekehrt hat und lernt es in seine jungen Jahren, diese sanfte Joch tragen. Er scheut sich nicht, es wird ihm manches ersparen in den alten Jahren. Denk mal an Josef und an Samuel, an David. Sie haben es gelernt in den jungen Jahren als Kinder, als Jugendliche, diese sanfte Joch tragen. Besonders Josef, ja, oder Samuel oder David. Wie viel ist ihnen erspart worden, Josef? Wiewohl er im Gefängnis war, aber dort hat Gott ihm geholfen, weil er dieses christliche Ding, das Joch, das sanfte Joch, hat tragen können. Er hat es auf sich genommen und ist gegangen. Und mancher Mensch denkt, ich bin erlöst, ja, und will dieses Joch vielleicht nicht tragen. In der letzten Posaune hat sie jemand vielleicht schon bekommen, da sagt es Welt und Christ. Mancher möchte in der Welt sein und ein Christ sein. Er will das sanfte Joch nicht tragen. Er will nicht ausstechen. Er will der Welt beliebt sein und bei Gott. Aber es geht nicht. Ein Christ, wenn er lernt es, dieses kostbare oder kostkästliche Ding, das Joch zu tragen, auf sich nimmt, er wird ein geübter Christ sein. Er wird durch das Leben in seinen älteren Jahren durchgehen, viel, viel leichter. Ja? Und wenn er Verfolgung leiden wird, David hat es gelernt. Er ist auch in seine alten Jahre durch manches durchgegangen. Er war verspottet, er war beschimpft, über ihn haben sie geflucht, aber er ist gegangen. Er hat gewusst, es wird alles auf den Platz gestellt sein. Warum? Weil er in seiner Jugend etwas erlebt hat mit Gott. Er hat gelernt, das zu tragen. Und jetzt in den alten Jahren ist es ihm leichter gegangen. Er hat das Joch können tragen. Er hat gesagt, lasst ihn. Gott wird schon zurechtkommen. Gott wird schon alles auf den Platz stellen. Apostel Paulus sagt zum Timotheus in 1. Timotheus 2, ja, niemand verachte deine Jugend. Ja, lerne es. Du bist bei Gott angesehen. Wenn du mein Joch tragen willst, alles das, was ich auf dich auflege, nimm es und gehe durch dein zeitliches Leben und diene Gott mit Freude. Und dann, Geschwister, möchte ich nochmal zurückkommen auf diese christlichen Dinge, was wir gelesen haben in dem Bibelwort in Psalm 19. Und auf einen Gedanken möchte ich eingehen, der ist mir, Geschwister, so teuer. Hier sagt der David, der Psalm ist so, und das ist ein Psalm von David, er sagt so, 19. Psalm, Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Geschwister, solches Gesetz, solche Schrift haben wir, eine vollkommene Schrift. Sie ist vollkommen, sie erquickt die Seele, ja? Sie schenkt uns Kraft im Leben. Und wenn der David sagt von dem vollkommenen Gesetz, was heißt es, Geschwister? Das heißt, dass wir diesem Gesetz, dem Wort Gottes, vertrauen können. Wir können uns verlassen auf das Wort. Es ist Ja und Amen. Es ist vollkommen, es hat Klarheit. Es schenkt uns Verständnis über manche Dinge, was wir im Leben so brauchen, über die Nachfolge. Wie soll unsere Nachfolge sein, Geschwister? So wie Gottes Wort sagt. Es ist ein vollkommenes Gesetz. Ich sage nochmal, niemand braucht was dazu tun oder verändern. In Offenbarung im letzten Brief, im letzten Kapitel sagt es, wenn jemand dazu tut oder wegtut, von ihm wird auch weggetan. Ja, nichts. Er sagt, es ist ein vollkommenes Gesetz. Und etwas Vollkommenes, Geschwister, es hat keinen Fehler. Es braucht nicht verbessert werden und nichts dazu und weggetan. Es bedeutet sehr viel, Geschwister, für uns, dass wir durch dieses vollkommene Gesetz Klarheit haben über biblische Wahrheiten, über das Gott dienen, über Dinge, wo uns im Leben begegnen und wir stehen plötzlich da und wissen nicht, wie weit es, wohin dann, Geschwister. Dann zu dem vollkommenen Gesetz. Und Gott wird uns die Schrift öffnen. Nur dann, Geschwister, wenn wir sie uns aneignen und glauben, sie ist für uns gegeben. Ich brauche nicht suchen, sondern sie ist da. Ja? Was sagt noch das vollkommene Gesetz? Ja, sie erquickt unsere Seele. Warum? Weil ein Mensch braucht etwas im Leben, dass er im Gott dienen einfach nicht nachlässig wird und nicht müde wird und nicht denkt, ich muss dieses Joch tragen. Sondern dieses Gesetz, Geschwister, das vollkommene Gesetz, schenkt uns Erquickung. Es schenkt uns neue Kraft im Leben, dass wir nicht wirklich am Boden liegen brauchen, sondern aufschauen auf Jesus. Und da, Geschwister, finden wir alles in dem, was wir brauchen. Ja. Er sagt, das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die unverständige Weise. Und oft, Geschwister, sind wir in unserem kurzen menschlichen Denken oder sind wir einfach unweise. Warum? Weil wir sind Menschen. Aber das macht uns weise, Geschwister. Dieses vollkommene Gesetz macht uns weise. Es schenkt uns Gewissheit des Heils, dass wir erlöst sind, dass Gott uns durch sein Wort neues Leben geschenkt hat. Es schenkt es uns, ja. Und dann, was gibt das vollkommene Gesetz noch? Es schenkt uns erleuchtete innere Auge und Verständnis über Gottes Wille. Und das ist, Geschwister, wirklich so notwendig für uns, in allem den Gottes Wille erkennen. Beten, dass Gott soll helfen, den Wille Gottes erkennen, dass unsere innere geistliche Auge erleuchtet sind über Dinge, was um uns herum geht. Dass wir sehen, die Zeit, in welcher wir leben. Apostel Paulus sagt von in Philippus, ich bin jetzt in Gedanken gekommen. Philippus 3 sagt er so, und ermahnt die Philipper, ich lese zwei Vers, Vers 1 und 2, Philipper 3. Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer einerlei schreibe. Und der Apostel ist uns Gottes Wort, Geschwister, es ist immer das Gleiche. Aber wir sollen uns freuen, dass es sich nicht ändert. Er sagt, dass ich euch immer einerlei schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch desto gewisser, dieses Wort ist wahr. Es ist vollkommen, es ist gerecht. Und er sagt, seht auf die Hunde, seht auf die böse Arbeiter, auf die Zerschneidung. Seht mal um euch her, wie es alles zugeht. Werdet doch wach. Seid doch wach und habt Klarheit, habt Verständnis, dass wirklich wir in der Welt stehen, ihr Philipper steht in der Welt und wie alles um euch eifert für seines. Aber ihr müsst für euch eifern. Ihr müsst dieses Wort, wo immer ich euch schreibe, das Gleiche an euch ziehen. Und darum, Geschwister, schenkt dieses vollkommene Gesetz uns Klarheit über alles, was wir im Leben uns begegnet. Wo sollen wir lernen, Geschwister? Wo sollen wir hin? Wir können fragen Menschen, wir können einen Prediger fragen. Er sagt uns das Gleiche, Geschwister, was Gottes Wort sagt, nichts anderes. Ja? Er sagt das Gleiche. Und dann sagt das vollkommene Gesetz, was gibt es uns, Geschwister? Und das möchte ich auch eingehen, ein Leben in der Furcht Gottes. Dieses vollkommene Gesetz zeigt uns, dass wir in der Furcht Gottes leben sollen. Warum? Weil Menschen leben heute auch Kinder Gottes und leben für sich, sein Leben. Nicht in der Furcht Gottes, sondern sie tun, was sie wollen. Sie machen, was sie wollen. Sie denken, Gott sieht nicht vielleicht. Aber gerade Gottes Wort gibt uns Aufklärung, dass wir ein gottesfürchtiges Leben führen sollen. Warum? Weil Gott schaut herab. Gott sieht jeden Mensch. Gott weiß um jeden Mensch, bis in das Innere. Und Gott fehlt nicht. Gott wird alles tun, Geschwister, dass wirklich ein Mensch Klarheit bekommt, dass Gott sieht. In Psalm 33 sagt der Psalmist so, Psalm 33, Vers 18. Psalm 33, Vers 18. Siehe, des Herrn Auge steht, sieht auf die, so ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er ihre Seele errettete vom Tode. Seht mal, Geschwister, das Auge des Herrn sieht auf die, die ihn fürchten, auf dass er sie errettete vom Tode. Gott sieht und schaut auf einen Mensch, auf einen Kind Gottes, ja, und sieht, dass wir vielleicht daneben gehen. Und er will uns retten, dass wir nicht sterben, geistlich gemeint. Er sieht uns. Wir uns sehen uns oft nicht. Wir denken, das, was ich tue, das, was ich mache, es ist gerecht. Ich lebe, ich gehe so, ich bin sicher. Aber dann sollen wir denken, Gott sieht uns auch und sieht, dass ich jetzt daneben gehe. Ich bin fast am Abgleis und Gott will uns helfen, mir und dir, und will uns retten von dem Tode, dass wir nicht vom Gleis abkommen. Und darum ist es so wichtig, Geschwister, dass dieses christliche Ding, Gottes Wort, uns hilft, dass wir ein gottesfürchtiges Leben führen. Dass wir wissen, Gott schaut auf uns, Gott sieht auf uns und Gott weiß. Das Gleiche sagt Petrus. Wir haben es gelesen in 1. Petrus 3, nicht gelesen, wir haben 1. Petrus 2, 1. Petrus 3, Vers 12. Denn die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Gebet. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und die Ohren des Herrn auf ihr Gebet. Aber Geschwister, die Ohren des Herrn merken auf unser Reden. Ja? Darum ist es ein christliches Ding, dass wir bewusst sind, Gott sieht uns, Gott weiß um uns. Wir sollen ein gottesfürchtiges Leben führen. Warum? Und er sagt so im Vers, weiter, das Angesicht aber des Herrn steht wieder die, die Böses tun. Wieder die. Ja, die Augen des Herrn merken auf den Gerechten. Aber das Angesicht, wenn Gott sieht, da ist Ungerechtigkeit, da ist jemand, was Böses tut, da steht Gott da wieder. Da wird Gott einfach sich abwenden und wird auf den Gerechten schauen. Und darum ist es ein christliches Ding, Geschwister, wenn wir Gottes Wort recht verstehen und uns freuen, dass es uns gegeben ist, dass die Befehle richtig sind, was Gott gesagt hat, das ist richtig, ja. Und sie erfreuen unser Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter, nennt man kein Falsch, lauter, vollkommen. Kein nicht ist, was uns fehlen wird. Sie erleuchten unsere Augen. Geschwister, die Befehle, sie erleuchten uns. Plötzlich leuchtet es uns auf. Guck mal, da hast du gefehlt, da gehst du falsch. Sie zeigen es uns, ja. Und dann sagt er, die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, ja, wahrhaftig. Sie bleiben, sie ändern sich nicht, ja. Sie sind kästlicher denn Gold, allesamt. Kästlicher als feines Gold. Sie ist als Honig und Honigseim. Ist es so in uns, Geschwister? Ist unser Leben wirklich so, dass wir all die Befehle und das Wort köstlich nehmen, dass es uns teuer ist? Und noch an einem, Geschwister, da kann ich nicht vorbeigehen, Hebräer 13. Dieses köstliche Ding, Geschwister, ist so wertvoll, besonders in dieser Zeit, wo wir stehen. Hebräer 19, lese der 9. Vers, Vers 9. Lasset euch nicht mit mancherlei und fremden Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speise, davon keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Ein köstlich Ding, Geschwister, ja, dass das Herz fest werde. Ein festes Herz, Geschwister, gegründet auf Gottes Wort, auf die Befehle, auf die Rechte des Herrn, es ist köstlich. Wird ein Kind Gottes befestigt in seinem, in dem, was er gelernt hat, wird er nie im Leben mit fremden Lehren sich umtreiben. Er geht an ihnen vorbei. Er weiß, ich habe ein köstliches Ding. Gott hat mich erlöst. Gott hat mir Heil gegeben durch sein Wort. Ich bin wiedergeboren durch das Wort, ja. Und das ist mir köstlich. Und mein Herz ist darin fest. Ich werde nicht strauchen, was ich erlebt habe. Das habe ich erlebt. Und darum soll ein Mensch, ein Kind Gottes, welches erlebt hat Jesus, er soll sein Herz befestigen im Glauben, dass er fest wird, dass er nicht wankt, dass er nicht umtrieben wird, wenn er manches hört, manches sieht und denkt, ich will mal da schauen, ich will mal da probieren. Vielleicht ist das auch recht, sondern er weiß, ich habe etwas und mein Herz ist fest. Darum sagt der Hebräerschreiber ja so deutlich, das ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Und Geschwister, diese Gnade sollen wir nicht wegwerfen. Ja. Es ist Gnade uns gegeben, jedem, dir und mir, dass wir in seinem Reich sein dürfen, dass wir ihm dienen dürfen, so wie Gott will. Werden wir unser Herz nicht fest, Geschwister, werden wir schwanken und werden wir umhergetrieben und dieses köstliche Ding einfach auslassen. Und mancher Geschwister hat sich schon hinreißen lassen in den Jahren hindurch. Ich meine jetzt nicht jetzt, sondern in den hunderten Jahren von der Abendszeit. Wir haben, glaube ich, in der letzten Posaune gelesen, manche Prediger in der Abendszeit, wo rausgekommen sind aus Babylon, sind zurückgegangen. Manche Menschen, Gemeinden, wo erlöst sind, wo das Heil haben, sind verloren gegangen. Warum? Weil sie sind wieder zurück. Zu den Galater sagt er, wer hat euch bezaubert, ja, dass ihr wieder zurück wollt in das alte Wesen? Warum? Weil das Herz nicht fest war. Und darum dieses köstliche Ding, Geschwister, sollen wir Gott danken. Und so mancher geht zugrunde, wo es versucht, wo in Kontakt kommt mit fremder Lehre. Und mancher Mensch auch im Gottdienst ist eingenommen mit verschiedenen Dingen, was nebensächlich sind, was keine Bedeutung haben, welche Schaden eigentlich, vielleicht nicht Sünde sind, aber sie schaden dem Gott dienen. Warum? Weil das Herz nicht halt an diesen Dingen, was im Psalm 90 gegeben sind. Wird ein Mensch, ein Christ befestigt oder sein Herz fest werden, er wird überzeugt sein und ihm braucht niemand etwas beibringen, etwas Neues, etwas anderes. Darum, Geschwister, soll Gott helfen uns, dass wir diese köstlichen Dinge uns aneignen, dass wir zu Menschen zählen, welche in stillem Wesen Gott dienen, welche lebendige Steine sind. Sie sind zugefügt zu diesem lebendigen Baum als lebendige Steine. Sie dienen Gott in der Furcht Gottes. Sie folgen Gott nach. Sie eignen sich diese köstlichen Dinge. Sie sind für sie gegeben, ja. Und darum will Hebräer diese köstlichen Dinge uns, oder dieses köstliche Ding uns ans Herz legen. Er sagt, dass euer Herz soll fest werden, ja. Und ihr werdet keinen Mangel haben. Im Psalm 37 sagt der Psalmist, ich bin jung gewesen, alt geworden, aber ich habe noch nie gesehen, dass ein Gerechter oder sein Samen nach Brot gegangen ist. Jetzt im übertragenen Sinne auf uns, ein Kind Gottes, welches fest ist, ja, es wird keinen Mangel haben an geistlichem Brot. Es wird dieses lebendige Brot, dieses Wort haben. Es braucht nicht suchen, es ist da. So wie ein Mensch, Psalmist meint jetzt, dass nach Brot gehen im natürlichen Sinne, aber im geistlichen Sinn, Geschwister, wir haben Gottes Wort. Wir brauchen nicht suchen, ja. Wir können es uns aneignen. Und darum soll unser Herz, Geschwister, fest bleiben, ja. Es gibt noch viele andere kirchliche Dinge, Geschwister, welche besonders wertvoll sind. Wir haben in dem Lied gesungen, 429, ja, von einem kirchlichen Ding. Und er sagt im Chor, ganz allein mit dem Herrn, mir ist kirchlich seine Nähe. Und diese Nähe, Geschwister, sollen wir aufsuchen. Wir sollen zu Gott kommen und Gott bitten, dass er uns seine Nähe schenkt, ja, dass wir sie aufsuchen, auch so wie wir heute Morgen aufgesucht haben, diesen Ort, und sind gekommen. Wir möchten etwas mitnehmen. Und darum möchten wir diese christlichen Dinge, Geschwister, mitnehmen und Gott bitten, dass Gott uns hilft, dass wir in der Nähe Gottes bleiben. Und bleiben wir in der Nähe Gottes, dann können wir auch nehmen von Gott. Entfernen wir uns, wie sollen wir nehmen? Ja, und in der Furcht Gottes leben und diese Dinge uns aneignen, dann werden wir auch zählen zu diesen Menschen, wie Petrus sagt. Dann können wir als Frauen, als Männer durch unser stilles Wesen Seelen gewinnen. Und das ist christlich, Geschwister. Nur so kann man heute auch durch ein schlichtes Gott dienen, wenn wir in aller Demut Gott dienen und unser innerlicher Stand oder unser Herz geschmückt ist mit dem Schmuck von Gott, können wir Menschen gewinnen. Anders nicht, Geschwister. Und Geschwister, noch eins, diese christlichen Dinge sind uns umsonst gegeben. Wir brauchen nichts dafür zahlen. Wir können sie nehmen, wir können sie uns aneignen. Sie sind uns, sie gehören uns. In Jesaja 55 spricht Jesaja über einen Gedanken. Aber genau so verhält er sich auch mit diesen christlichen Dingen. Jesaja 55, ich lese vielleicht zwei Vers. Wohlan alle, die ihr dürftig seid, kommet her zum Wasser. Und die ihr nicht Geld habt, kommet her, kauft und esset. Kommet her und kauft ohne Geld und umsonst beides Wein und Milch. Warum zählet ihr Geld dar, da kein Brot ist und tut Arbeit, davon ihr nicht satt werden könnt? Hört mir doch zu und esset das Gute, so wird eure Seele am Fetten ihre Lust haben. Und warum, Geschwister, gehen heute Menschen und suchen irgendwo anders und gehen vorbei an dem, was Gott bereitet hat, was Gott gegeben hat. Und Geschwister, warum sagt Gott das Wort? Wer da sucht, der findet. Und solche Menschen, wo suchen etwas und denken, sie brauchen was Neues, sie finden was zum Verhängnis für ihre Seele. Aber ein Kind Gottes, welches in aller Furcht Gottes Gott dient, es kommt zu Gott und findet diese christlichen Dinge für sich. Persönlich, ich das für mich, der andere das, der dritte das. Und sie sind christlich für jeden Einzelnen. Wir brauchen nichts geben, Geschwister. Wir können umsonst nehmen, wir können unsere Bibel aufmachen und Gott bitten, dass Gott uns erleuchtet, die Augen schenkt über das Wort, und wir werden gesegnete Menschen sein. Und wir werden gesegnet bleiben, wenn wir diese christlichen Dinge uns aneignen, sie im Leben anwenden oder verwenden oder einfach für uns persönlich schätzen, und Gott wird uns segnen. Und so möchte der Herr dieses Wort segnen, möchte uns segnen und uns helfen, dass wir zu diesen Menschen zählen, welche christlich vor Gott sind. Amen.